Zu Anfang möchte ich gerne einen Text lesen aus Markus Kapitel 12 als eine Einleitung zu unserem Text in 2. Korinther 4. Markus 12, die Verse 38 bis 44. Und er sagte in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Kleidern einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen und in den Versammlungen und bei den Mahlzeiten obenan sitzen wollen, die der Witwen Häuser fressen. Diesen Ausdruck sollten wir jetzt nicht vergessen. Die der Witwen Häuser fressen und zum Schein lange beten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und schaute zu, wie das Volk Geld in den Gotteskasten legte. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein. Das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich. Und er sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, aber diese hat von ihrer Armut alles, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt eingelegt. Kann man sich das vorstellen? Warum? Normalerweise wird dieser Text angeführt als ein Beispiel für Freigebigkeit. Dr. Abraham Unruh, mein Lehrer, konnte sich nicht damit abfinden. Er meinte, das sei der Druck der Forderung der jüdischen Gelehrten, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber sie war bereit, das muss man schon sagen, sie war bereit, diesem Gebot, diesem Druck nachzugeben. Offenbar hat sie das auch im Vertrauen auf Gott getan. Aber was mir auffiel bei diesem Text, war dieses: Jesus beobachtet das. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Jesus Gott ist. Gott der Herr. Und jetzt sitzt Gott der Herr neben diesem Kasten. Und er schaut und sieht, dass unter dem Druck der religiösen Leitung hier eine arme Witwe gezwungen ist, noch den Rest ihres Lebensunterhaltes reinzuwerfen. Wer ist Jesus? Jesus ist der barmherzige Gott, der gute Hirte, bei dem man nichts mangelt, bei dem man alles bekommt, was man braucht. Wenn Jesus das gesehen hat, dann wird er dafür gesorgt haben, dass diese Witwe nicht unterging. Er war das Auge Gottes, das wachte über das Los dieser einen Frau. Da denke ich auch an die Stelle in Matthäus Kapitel 5. Wenn jemand dir zwingt, etwas zu tun, abzugeben, widersetze dich nicht. Du kannst es dir leisten, unter Druck gesetzt zu werden. Gott ist immer noch da und er sorgt für uns. Was immer die Situation, Paulus sagt, wir können sterben, denn wir haben einen Gott, der Tote auferweckt. Und darüber befassten wir uns gestern Abend, nicht wahr? Das war unser Thema. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Gott weckt Tote auf. Und er wird uns auferwecken. Und er wird dafür sorgen, dass wir das brauchen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Manchmal weckt er uns aus dem Tode, bevor wir sterben. Kapitel 1, Verse 8 und 9. Der Tod war sicher, aber Paulus sagt, der Tote auferweckt, der hat uns bewahrt. Also, ein ganz gewisser Toter wurde auferweckt vom Tode, bevor er starb. Es braucht dieselbe Kraft, vor oder nach dem Tode. Dieser Gott begleitet seine Zeugen. Den einen lässt er lange leben, den anderen ruft er früh zu sich. Das bestimmt er, wie lange er uns hier auf diesem Erdboden lässt. Aber solange wir hier sind, wollen wir ihm die Treue halten und auf ihn vertrauen und nicht mutlos werden. Das ist das Thema des ganzen Textes. Und wir bewegen uns jetzt dem Ende dieses Abschnittes zu, in Vers 16. Paulus spricht hier vom rechten Ausblick. Er schaut hier in die Zukunft. Und wenn er in die Zukunft schaut, sieht sie für ihn rosig aus. Wie trüb auch die Wolken dazwischen aussehen mögen, er sieht schon den Horizont leuchten. Er sagt, wir wissen um die Erneuerung des inneren Menschen. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, Vers 16, wird jedoch der innere Tag für Tag erneuert. Der äußere nimmt ab. Das merken manche von uns. Übrigens ist das schon sehr früh im Leben so. Man spricht von aufbauenden Kräften und abbauenden Kräften im menschlichen Körper. Und sobald der Mensch auf die Welt kommt, ja, sobald wohl er gezeugt ist, wirken in ihm beide Kräfte, aufbauende und abbauende Kräfte. Und in der ersten Phase des Lebens, in unserer Kindheit, in unserer Jugend, überwiegen die aufbauenden Kräfte. Und dann sieht man schöner aus, dann hat man Energie, dann geht's vorwärts ins Leben hinein, so als ob das noch immer so bleiben würde. Aber dann kommt die Überraschung. Mit einmal oder mit der Zeit merkt man, abbauende Kräfte sind auch da. Und dann zeichnen sich Linien im Gesicht. Das erste graue Haar meldet sich. Und es geht über den Zenit hinweg. Den Zenit des Tages, das ist der Höhepunkt der Sonne am Mittag. Und es geht in den Nachmittag des Lebens hinein, gegen Abend. Und Paulus spricht von diesem Nachmittag, wenn der äußere Mensch abgebaut wird, dann ist das nicht der Fall, dass der innere mitgerissen werden muss. Wer sich vom Körper mitreißen lässt, ist Körper gesonnen. Das heißt, sein Denken ist vom Körper her bestimmt. Es wird vom Körper her geprägt. Sein Wohlempfinden wird vom Körper her bestimmt. Wenn er Magenschmerzen hat oder einen Unfall gehabt hat, Kopfwehschmerzen, dann plagt er, dann jammert er. Das muss aber nicht sein. Wer aber so handelt, das heißt, dessen Seele oder dessen Geist bestimmt, das Verhalten seines Geistes wird bestimmt vom Körper, von Wohlbefinden oder Nichtwohlbefinden des Körpers, der ist Körper ausgerichtet. Die Bibel nennt das eine Gesinnung, dem Körper nach. Eigentlich spricht sie da von Fleisch. Und wenn ihr wissen wollt, was fleischlich gesinnt heißt, gesinnt sein heißt, das ist es. Wenn die Suppe zu kalt ist und du murrst, dann sagst du, mir ist die Suppe wichtiger als die Liebe zum Koch. Das wird sehr praktisch. Wir offenbaren Tag für Tag, ob wir geistlich gesonnen sind oder Fleisch. Hier, Muskel, Knochen, Körper. Ob wir fleischlich gesonnen sind. Das offenbaren wir Tag aus, Tag ein. Wir sprechen darüber. Unser Verhalten ist entsprechend. Und Paulus sagt, wenn der äußere Mensch Zeichen des Abbaus zu vermerken lässt, dann muss der Innere nicht mitgerissen werden. Das ist geistliche Gesinnung. Der Innere kann aufgebaut werden. Aufgebaut, was heißt das? Er kann erneuert werden. Was heißt erneuert? Irgendetwas ist schon abgebaut worden. Das heißt, Paulus gibt zu, die Möglichkeit ist da, dass der innere Mensch zum Teil mitgerissen wird. Er wird mit beschlagnahmt durch die Situation im Körper. Das ist unwillkürlich. Wir sind eine Einheit. Und unser Geist, unser Gemüt befindet sich in einem bestimmten Körper, der ein bestimmtes Maß an Gesundheit hat. Aber währenddessen, dass sich so verhält, dass der Geist in einem solchen Körper lebt, der im Abbau begriffen ist, darf dieser Geist, diese Person, dieser innere Mensch so konstant, so kontinuierlich, so konsequent, so fest auf seinen lebendigen Herrn ausgerichtet sein und in Gemeinschaft mit ihm bleiben, dass der Innere sofort wieder aufgebaut wird. Und er muss sich nicht in sündhafter Weise äußern. Er muss weder im Verhalten noch im Wort murren oder etwas sagen, das seinem Herrn Unehre bereiten würde. Wir können also trotz äußerer Verhältnisse, ob das unser Körper ist oder unsere weitere Umgebung, trotz dessen immer froh bzw. friedevoll im Herrn sein. Friede ist übrigens auch eine Form von Freude. Sie ist eine einfachere Form oder eine nicht so emotionale, aber sie ist eine Form der Freude, der Zufriedenheit. Zufriedenheit. Manchmal ist das alles, das uns bleibt von der Freude. Aber diesen Frieden kann niemand uns nehmen. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus, bevor er ans Kreuz geht. Die Jünger sind traurig darüber, dass er sie verlässt. Aber was ist das schon im Vergleich zu der Traurigkeit, der er entgegengeht? Aber er ist der Tröster. Und diesen Gott haben wir heute innewohnend. Diesen Gott, der nie sündigte, lieber ans Kreuz ging, der Schande, Hebräer 12, nicht achtete, er verachtete sie und schaute zielbewusst auf die Freude, die auf ihn wartete, wann er mit dem Vater wieder vereint sein sollte. Diesen Gott haben wir innewohnend. Und wenn wir aus seinem Wort leben und aus seinem Geist, dann können wir auferbaut werden. Paulus sagt, das geschieht durch den Glauben, durch das Vertrauen. Der Glaube ist der Schlüssel zu einem Leben mit Gott. Durch ihn werden wir mit Gott versöhnt. Und der Glaube ist nach 1. Petrus 1, Vers 5 der Schlüssel zur Bewahrung. Durch das Vertrauen in Gott, in Jesus, werden wir bewahrt. Der Glaube ist also das tragende Element, die tragende Eigenschaft im Leben eines Christen. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Christenleben. Das Wesen eines wahren Christen, eines Gesunden, ist die Liebe. Gott ist die Liebe und seine Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und Kraft dessen dürfen wir hoffen und nicht den Mut verlieren. Nach Römer 5. Diese Hoffnung bespricht er nun in den Versen 16 und 17 weiter. Darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird jedoch der innere Tag für Tag erneuert, denn, jetzt kommt die Begründung, das schnell vorübergehende Leichte, unsere Trübsal oder unsere Bedrängnis, bewirkt im Übermaß, bis zum Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns. Ich weiß nicht, ob der Apostel irgendwo sonst gewaltigere Worte gebraucht, vielleicht am Ende von Epheser 3, wenn er davon spricht, was Gott für uns tut, aber hier spricht er auch von diesem. Aber jetzt sollten wir eigentlich, und das wäre jetzt eine Hausaufgabe für uns, jetzt sollten wir eigentlich die Texte heranziehen, und ein Text ist der, der uns in Kapitel 6 begegnet, also im übernächsten Kapitel. Es gibt noch andere Texte, in welchen Paulus von seinen Leiden spricht. Er listet sie auf. Furchtbare Leiden. Einen Tag und eine Nacht zum Beispiel auf hoher See, auf der Tiefe. Kannst du dir das vorstellen? Außerhalb eines Schiffes. Vielleicht sich festhalten an irgendeinem Rest von einem Wrack. 24 Stunden wartend auf Rettung. Das hat er erlebt. Er hat Banditen erlebt. Dreimal war es wohl, wo er die 40 weniger 1, die Israeliten durften nicht mehr als 40 Mal mit der Peitsche strafen. Um sicher zu gehen, haben sie nur 39 gezählt, damit sie innerhalb der Grenze blieben, falls sie sich verzählt hätten. Die 40 weniger 1 hat er bekommen mehrere Male. Das hat er über sich ergehen lassen. Ein Unschuldiger. Er listet die Leiden auf. Und jetzt passen wir auf. Alles das. Er ist auch gesteinigt worden. Er schreibt an Timotheus, du weißt, was ich da erlitten habe. Und alles das nennt er hier mit einem Wort. Das Leichte. Das ist leicht. Im Vergleich. Gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Und diese wird jetzt, während wir hier leben, entwickelt. Und jetzt braucht er das Wort Übermaß zweimal. Wenn er von der Entwicklung spricht und wenn er vom Endmaß spricht. Im Übermaß wird jetzt Herrlichkeit entwickelt. Wir leiden hier, aber in weit schnellerem Tempo, im übermäßigen Tempo, entwickelt sich dort jetzt schon Herrlichkeit. Bis wo? Bis zu einem Maß, das übermäßig ist. An Herrlichkeit und im Vergleich mit der Herrlichkeit. Und Paulus ist jetzt dort, ist schon lange jetzt dort gewesen. Und er wird heute immer noch sagen, das war leicht. Aber wir sehen nur den engen Horizont, nicht wahr? Wie die kleinen Kinder. Und wir benehmen uns so, kindisch. im Verhältnis zu dem, was auf uns zukommt. Gott gebe uns klare Augen, schenke uns offene Augen für diese Zukunft. Missionare haben manchmal erzählt von einer Suche nach einem Wort in der einheimischen Sprache für Glauben. Und sie haben sich manchmal schwer getan, ein solches Wort zu finden. Und solche Geschichten sind sehr interessant, welche Wörter man dann gefunden hat. In einem, ich denke, es war auf einer Insel, in einem der Ozeane, fand man das Wort darin, dass es hieß, durch den Horizont zu schauen. Man sieht weiter als nur die Grenze dessen, was uns umgibt. Gott schenke uns offene Augen, die über den Horizont hinaus sehen können. Dieses Vertrauen, dass der Herr Jesus eine Herrlichkeit für uns bereithält, die wir gar nicht verdient haben. Es wird alles Gnade sein, von Anfang bis Ende. Die Erlösung, die Kraft, ihm zu dienen und dann der Lohn. Alles ist Gnade. In Jesaja 54 lesen wir von dem Los der Knechte des Herrn, nachdem in Jesaja 53 vom Los des Knechtes des Herrn die Rede war, von der Kreuzigung unseres Herrn. Am Ende von Kapitel 13 ist die Rede davon, dass dieser Gekreuzigte, dieser Bestrafte Frucht trägt, dass viele zur Kenntnis kommen der Barmherzigkeit Gottes. Und was ihr Los ist, das wird in Kapitel 54 beschrieben. Ein herrliches Kapitel. Und es endet ungefähr so: Und ihre Gerechtigkeit ist von mir, spricht der Herr. Nachdem wir ein Leben lang dem Herrn gedient haben und vielleicht auch für ihn gelitten haben, heißt es, alles aus Gnaden. Alles ist aus Gnaden. Die Gerechtigkeit, irgendetwas Gutes, das da ist, das ist alles vom Herrn. Und jetzt möchte ich noch eine Stelle lesen aus dem Alten Testament. Und sie befindet sich in einem Psalmwort, Psalm 92. Es lohnt sich, diese Stelle uns vorzuhalten. Es sind die Verse 13 bis 16 dort. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die, die gepflanzt sind im Hause Jahwes, im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch, zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Wunderbar, wunderbar. Noch im Alter, nachdem man so viel erlebt hat, kann man bezeugen, es war immer richtig so. Der Herr war immer richtig. Nie krumm, nie falsch, nie verkehrt, nie böse, nie ungut. Er war immer gerecht in allen seinen Wegen. Wenn man im Alter das bezeugen kann, dann darf man Frucht tragen zur Ehre des Herrn. Mein Fels kann man bezeugen und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Er ist unser Fels. Also, wenn der äußere Mensch abgebaut wird, kann der innere zunehmen, erneuert werden. Das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis bewirkt im Übermaß bis zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns. In den Versen 18 bis in Kapitel 5 hinein spricht er vom Kommenden, auf das er sieht. Und dieses beschreibt er etwas näher. Das möchte ich noch zum Schluss besprechen. Auf welches Kommende, sagt, auf welches Kommende wir schauen, das macht er hier deutlich. Entschuldigung. Die wir nicht auf das schauen, das man sieht, sondern auf das, das man nicht sieht. Diese Welt ist eine sichtbare, eine greifbare. Man lebt mit fünf Sinnen in ihr. Mit diesen fünf Sinnen nimmt man sie wahr. Aber die nächste Welt, die andere, hinter dem Vorhang gleichsam, die ist nicht abhängig vom Materiellen, von fünf Sinnen und so weiter. Da hat man einen anderen Sinn. Auf die schauen wir, die da kommt, die ist auf der anderen Seite schon jetzt da. Wir sehen auf das, das man nicht sieht. Denn das, das man sieht, ist zeitlich. Aber das, das man nicht sieht, ist ewig. Warum schauen wir auf dieses Ewige, das nicht vergeht? Der äußere Mensch, der vergeht. Die Umwelt unseres Körpers vergeht. Aber wir schauen auf etwas, das nicht vergeht. Und das führt ihn dazu, von einem Haus zu sprechen, das unserem Körper, der ja abgebaut wird, gegenübersteht. Früher oder später wird dieser Körper ganz abgebaut. Aber wenn wir auf das schauen, das ewig ist, was ist das denn gegenüber diesem Vergänglichen? Jetzt wird er von zweierlei Haus sprechen. Kapitel 5, Vers 1. Kapitel 5 beginnt nicht mit einem neuen Satz, sondern ist die Fortsetzung von Kapitel 4, Vers 18. Und er spricht dort zuerst von einer neuen Heimat. Denn wir wissen, dass wenn unsere Erdenwohnung, ein Zelt, abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, eine Wohnung nicht mit Händen gemacht, eine ewige in den Himmeln. Wir wohnen jetzt in einem Haus. Der Körper wird verschieden bezeichnet oder mit verschiedenen Bildern verglichen. Einmal ist er ein Gefäß, das nächste Mal ein Zelt oder ein Haus. Verschiedene Bilder. Hier in diesem Leben ist unser Körper unsere Wohnung. Wir leben in ihm. Der eigentliche Mensch ist ein unsichtbarer. Eigentlich sehen wir einander heute Abend überhaupt nicht. Eheleute bekommen einander nie zu sehen. Sie leben in vollkommener Blindheit einander gegenüber. Sie sehen nur das Gehäuse, die Wohnung, in der ihr Partner lebt. Glücklicherweise ist diese Wohnung wie ein Zelt, das plastisch ist, so dass der Geist sich irgendwie bemerkbar machen kann, akustisch und auch sichtbar, durch diese Wohnung hindurch. Und so können wir kommunizieren, einigermaßen. Aber es bleibt immer ein Geheimnis hinter diesem Vorhang. Wie gut wir auch jemanden kennen mögen mit den Jahren, er bleibt für uns immer noch ein Individuum, in das wir nicht ganz hineinschauen können. Das ist wegen des Hauses, in dem wir wohnen. Und das ist seit dem Sündenfall offenbar so. Als Adam und Eva merkten, es war mit einmal eine Hülle, eine Wand zwischen ihnen. Vorher hatten sie einander gesehen, offenbar, wie sie wirklich waren, dem Geiste nach. Und der Körper war für sie offenbar kein Hindernis, einander zu sehen. Aber jetzt war der Körper dazwischen und die Augen blieben an der Oberfläche der Person stehen. Und das führte dann zu der weiteren Geschichte. Und das ist so geblieben. Wir haben jetzt eine zweite Wohnung, mit der wir uns umgeben, die Kleider. Aber unsere eigentliche Wohnung ist unser Körper. Aber dieser Körper wird abgebaut. Und was dann? Dann, sagt Paulus, haben wir immer noch eine Wohnung. Wir werden nie ohne Wohnung sein. Und diese neue Wohnung ist der Himmel. Wir kommen dort an als Geister. Dieser Geist hat in meinem Körper, in unserem Körper gewohnt. Dort wird er mit anderen Geistern wohnen. in den himmlischen Räumen. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 2, im Hause meines Vaters hat es viele Wohnungen. Da ist Platz für jedermann. Da war Platz für alle alttestamentlichen Gläubigen und da war Platz für alle neutestamentlichen Gläubigen, die dann da waren und die noch kommen sollten. Und es sind seitdem Millionen, Milliarden von Gläubigen. Die werden alle Platz haben. Aber zunächst kommen wir dort an als Geister. Und wir sind in einer Versammlung von Geistern. Hebräer Kapitel 12. Das ist unsere neue Heimat. Und wir werden im Herrn sein, beim Herrn sein. Alle Zeit. Doch ist das nicht unser letzter Zustand. Paulus sagt, trotz dessen, dass wir diese Hoffnung haben, seufzen wir, während wir in diesem Körper sind, immer noch. Nicht nur, weil wir noch nicht in jener Wohnung sind im Himmel, sondern weil noch nachdem wir dort angekommen sind, etwas auf uns zukommt. Und das ist das, wovon er schon in Kapitel 4 gesprochen hatte, die Auferweckung von den Toten. Wobei wir dann noch ein Haus bekommen, einen neuen Körper. Die, die entrückt werden, die werden verwandelt. Die bekommen ihren neuen Körper per Verwandlung, durch die Verwandlung. Die, die von den Toten auferstehen, die bekommen einen neuen Körper geschenkt, den Gott schafft. Aber der Körper wird derselbe sein, ob wir Entrückte sind oder Auferstandene sein werden. Und dann ist wieder ein Ziel erreicht. Das Ziel, beim Herrn zu sein, ist noch nicht das Letzte. Denn Jesus kommt wieder und holt die ab, die dann noch leben, und bringt die mit sich, die uns vorangegangen sind und dort als Geister sind, die bringt er mit sich und sie werden ihren auferstandenen Körper bekommen. Und dann sind wir alle zusammen beim Herrn. Und das ist das, worauf wir Ausschau halten, sagt Paulus. Aber inzwischen, wo wir noch nicht daheim sind beim Herrn, leben wir hier in der Fremde. Und was machen wir dabei? Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist, das schreibt er in Kapitel 5, einfach dem Herrn wohlzugefallen. Dazu hat er uns geschaffen. Dazu sind wir da als Zweige am Weinstock. Wozu hat man die Reben? Damit sie Trauben tragen. Und die Trauben genießt man in dieser oder in einer anderen Form. Der Winzer, der Weingärtner, will ja Freude haben an seiner Frucht. Und deshalb pflegt er die Reben, damit sie viel Frucht bringen, damit er mehr Freude an ihnen hat. Jesus sagt, mein Vater ist der Winzer, der Weingärtner. Ihm gehören die Reben. Der ganze Weingarten gehört ihm. Und wir sind nun als seine Zweige, er ist der Weinstock und wir sind die Zweige an diesem Weinstock. Und wir tragen jetzt seine Frucht, nicht unsere. Die Zweige am Weinstock sind nur dazu da, die Frucht zu tragen, die vom Weinstock kommt. Der Saft kommt vom Weinstock, nicht von den Zweigen. Er geht durch die Zweige hindurch zu den Trauben. Wir tragen sie, aber er ist der Ursprung. Daran erinnere ich den Herrn immer wieder, wenn ich an meine Schwachheit denke. Herr, du bist der Weinstock, nicht ich. Die Kraft ist deine. Alles, was es braucht, ist dein. Ich will für dich Frucht tragen. Das dürfen wir alle sagen. Wir sind dazu da, um dem Herrn Freude zu machen. Nicht uns selbst, sagt Paulus in Römer Kapitel 15, sondern wir sind dazu da, um Gott zu gefallen, auf irgendeine Weise. Deshalb, weil wir den Herrn lieben, forschen wir auch in der Schrift, um herauszubekommen, was macht dem Herrn Freude. Und wenn du siehst in der Bibel, was dem Herrn Freude macht, im Alten oder im Neuen Testament, überall, es ist alles Gottes Wort, dann notiere dir das. Und dann sorge dafür, dass das dann entfaltet wird in deinem Leben, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier, während wir in der Fremde sind, das heißt, in Bezug auf den Himmel sind wir in der Fremde, dann wird, hier wollen wir uns bewähren, indem wir einfach dem Herrn Freude machen. Nach seiner Führung, unter seiner Führung. Wenn wir im Himmel sind, da gebraucht der Paulus denselben Ausdruck, dann werden wir wieder in der Fremde sein. Aber in Bezug auf das Irdische. Der Körper wird zurückgelassen sein, der alte. Wir sind dann von ihm in der Fremde. Wir waren in ihm zu Hause. Aber jetzt sind wir in der Fremde. In einem anderen Land gleichsam. Im Himmel, im anderen Körper. Also, auf diese Zweiseitigkeit bespricht er in den ersten Versen von Kapitel 5. Das ist unsere Hoffnung. Und die hält der Apostel uns vor. Ich denke, mit diesen Gedanken können wir in die weitere Zukunft hineingehen, bis Jesus kommt. Das kann uns hindurchtragen. Diese Hoffnung, die durch den Glauben getragen wird, durch den Heiligen Geist belebt wird, die darf uns hindurchtragen, bis der Herr uns ruft, früher oder später, spätestens mit der Entrückung. Darf ich fragen, ob du dabei sein wirst? Wir wollen wieder den Abend abschließen mit Gebet. Wollen wir dem Herrn danken für sein Wort, für den Herrn Jesus, für den Heiligen Geist, für unsere Hoffnung und auch einige Bitten, wenn wir sie haben, anschließen. Wir stehen dazu auf.